Ja, hallo zurück im neuen Jahr zu einer neuen Folge des SFB 1242 Podcasts, veröffentlicht am 15.01.2025.
Ich bin hängen geblieben bei der Formulierung zurück im Jahr 2025. Das ist eine Zeitmaschine. Warst du hier schon? Was erwartet uns in diesem Jahr?
Wird super. Also doch tolle Aussichten, immer positiv nach vorne gucken und wird wirklich ein ereignisreiches vorne bis hinten super Jahr. Also seid unbesorgt.
Das Schöne ist, wir müssen uns ja um die große Politik nicht kümmern. Wir sind ja ein Wissenschaftspodcast und wir arbeiten hier in der Wissenschaft. Wir können uns schön zurückziehen
und das stimmt.
Ja. Auf das Rationale beschränken.
Genau, auf das und vielleicht auf die Dinge, die gut funktionieren. Sowas wie internationale Zusammenarbeit, Großgeräteförderung zum Beispiel. Darum geht es unter anderem in der Folge heute.
Oh ja.
Doch, in der Wissenschaft gibt es schon auch noch nach wie vor Grund zu Optimismus, würde ich sagen.
Sehr gut. Pessimismus natürlich, weil wir ein bisschen zu spät gekommen sind mit dieser Folge. Wir sind schmerzlich vermisst worden. Wir veröffentlichen am 15., nicht wie ihr es gewohnt seid, am 12. Liegt aber ein bisschen daran, dass auch die Wissenschaft natürlich Weihnachtspause macht. Ne? Es war etwas schwer, InterviewpartnerInnen zu finden, ja. Jetzt in der Weihnachtszeit. Deswegen, ja, etwas später. Aber jetzt sind wir wieder mit voller Kraft dabei. Lag auch ein bisschen daran, dass wir unterwegs waren. Ne? Wir haben ja mal genutzt, die Zeit zu einer Konferenz zu gehen und nicht, wie ihr jetzt denkt, zu einer Physikkonferenz, sondern zu einer Konferenz, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt.
Genau, was im Namen auch schon drin steckt, Forum Wissenschaftskommunikation, ist so ein bisschen das jährliche Klassentreffen der deutschen Wissenschaftskommunikationsszene oder der deutschsprachigen, sagen wir so. Wir haben ja auch Kolleginnen aus Österreich zum Beispiel getroffen.
Stimmt.
Und ich mag es unheimlich gern. Ist so ein bisschen Klassenfahrtsatmosphäre so vom Zusammensein, aber auch immer viel Input mit Gesprächen, mit Workshops, mit Vorträgen und so. Und ich finde immer den Netzwerkaspekt sehr wichtig. Mhm. Ich finde ihn manchmal sogar irgendwo fast wichtiger als die Vorträge. Aber zum Beispiel die Keynote dieses Jahr, die war super. Ich weiß nicht, ob du dich noch dunkel erinnerst. Ich muss selber gerade überlegen. Aber es war gut. Also es ging so ein bisschen generell auch eben um das Thema schwierige Zeiten, Demokratie unter Druck und wie begegnen wir in der Wissenschaft eigentlich auch Desinformation und wie können wir damit umgehen?
Genau. Und war spannend, muss man sagen. Also ich glaube, dieser Aspekt der Wissenschaftskommunikation, also das, was wir hier auch machen, der wird immer wichtiger, muss ich sagen. Also wie erlangen wir Vertrauen in der Gesellschaft für das, was wir hier tun? Was müssen wir, also ich glaube, das ging jahrzehntelang gut, so wie wir es gemacht haben, dass wir uns also nicht drum gekümmert haben, dass wir kommunizieren, was wir hier eigentlich tun, aber das muss sich ändern oder das ändert sich ja auch schon. Und das ist gut, aber das müssen wir natürlich weiter im Auge behalten. Also wenn jetzt Netzwerke, große Netzwerke halt aufhören, Faktenchecks zu machen, dann ist halt die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Ne? Und ja. Die einzige Antwort kann nur sein, dass wir uns als Gesellschaft, also die Menschen in unserem Land darauf vorbereiten, selbst in der Lage zu sein, Faktencheck zu machen. Also dieser Begriff der Scientific Literacy, der naturwissenschaftlichen Grundbildung, die da sein muss, um in der Lage zu sein, zu sagen, okay, klingt das vernünftig, klingt das nicht vernünftig und wo sind Quellen, auf die ich mich beziehen kann oder die ich für die Recherche ranziehen kann, wo ich selber beurteilen kann, ob die Aussage jetzt stimmt oder nicht stimmt, wenn jemand sagt, keine Ahnung, Deutschland importiert riesige Mengen an Atomstrom zum Beispiel, ja. Damit ich mir selber zutraue zu sagen, das kann ich selber beurteilen, wenn ich Quellen heranziehe, ob das stimmt oder nicht. Genau, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und der wird uns jetzt noch auf viele Jahre verfolgen und ich glaube, die Wissenschaftskommunikation ist wichtiger als sie jemals war, würde ich sagen.
Ja, und dieser Aspekt der Scientific Literacy ist für uns ja auch einer der Gründe, warum wir unser Schullabor haben und warum unser Schullabor eben auch offen ist letztlich für alle Schulformen. Also das soll eben kein Ort sein, wo wir jetzt nur Gymnasiastinnen für ihre Facharbeit oder anderes abholen, sondern da haben wir ja auch Gesamtschulen gehabt, Gymnasien, alles Mögliche und wollen da eben gerade auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Auch bei der Nacht der Physik zum Beispiel, die wir letztes Mal erwähnt hatten und die auch wieder sehr gut besucht und erfolgreich war.
Mhm. Ja, wie sagt man, Methoden, Medien, die wir nutzen, um Wissenschaft zu kommunizieren oder zu erklären, was wir tun. Wir haben jetzt zum Beispiel, es hat uns viel Spaß gemacht, in der letzten Woche haben wir beide an einem Video gearbeitet, wo wir versuchen, Attosekundenpulse, also Laserpulse zu erklären. Also nicht so sehr, wie stellt man die her oder so, sondern welche Bedeutung haben die eigentlich und wie irre ist eigentlich ein Attosekundenpuls? Weil ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, wie lange eine Attosekunde ist. Also die ist relativ kurz.
Ist ganz einfach, ist der milliardestel Teil einer milliardestel Sekunde.
So, da bist du alles gesagt. Ja. Also war ein kurzes Video, was wir letzte Woche aufgenommen haben. Nein, wir versuchen das etwas mit einem kleinen Hilfsmittel, wir spoilern jetzt noch nicht zu viel, wir übertragen das auf eine andere Einheit, um dann mal zu verstehen, wie kurz eine Attosekunde ist. Und ich glaube, das ist ganz anschaulich und ganz lustig. Wir haben viel Zeit in die Aufnahmen gesteckt. Jetzt muss das Video noch editiert werden. Kleine Sequenzen müssen auch noch aufgenommen werden. Ja. Aber ich habe mal wieder gemerkt, wie viel Spaß mir das auch macht, so Geschichten, also Stories zu erzählen mit aus der Wissenschaft und dann zum Beispiel im Podcast, wie wir es heute ja in einem schönen Interview gemacht haben, oder eben auch mit Hilfe von Video, mit Bildern, wenn man versucht, sich so einen Aspekt aus der Wissenschaft rauszugreifen und den zu erklären.
Ne? Ja. Aber Nikolas, ein kleines bisschen mehr spoilern würde ich eigentlich doch tatsächlich gerne. Ja,
schieß los.
Denn das habe ich heute gedacht bei dem Gespräch, was wir aufgenommen haben, habe ich direkt an unser Video gedacht. Denn es wurde erwähnt, wie man mit Lasern was macht, mit Lasern draufschießt und guckt, was passiert denn eigentlich so in der Pikosekunde danach? Und was zur Hölle ist eine Pikosekunde? Mhm. Und eine Pikosekunde ist tatsächlich, also wenn man guckt, Licht ist ja verdammt schnell, aber welche Strecke kann Licht eigentlich in einer Pikosekunde zurücklegen? Und Pikosekunde, das ist so ungefähr, schafft das Licht die Dicke eines Barthaares. Also, also quasi nix.
Das ist immer, eigentlich immer völlig, man glaubt es gar nicht, ne? Weil man immer denkt, so, das Licht ist ja, also wissen wir natürlich das Schnellste, was es gibt. Und die Lichtgeschwindigkeit ist eben diese Grenzgeschwindigkeit, schneller geht's nicht. Und für uns in unserer Alltagserfahrung ist halt Lichtgeschwindigkeit immer sofort. Ne? Wenn du den Lichtschalter anmachst, erwartest du nicht, dass hinten im Raum die Lampe etwas später angeht oder das Licht dich von dieser Lampe später erreicht.
Das ist so eine Kindheitserinnerung.
Ich habe mich gefragt, ob ich die Geschichte jetzt erzähle. Du hast mal die Geschichte erzählt. Aber es gefällt mir besser, wenn du dich bloßstellst.
Nee, das weiß ich noch. Also, ich war jung und naiv.
Und Biologe. Oder du wurdest später Biologe. Das muss man vielleicht dazu sagen.
Und ich war schon immer naturwissenschaftlich interessiert mit Forschergeist, so. Bitte. Nee, aber da habe ich eben gedacht, hier im Badezimmer, ich mache mal das Licht an und gucke da in die am weitesten entfernte Ecke und will mal sehen, ob ich merke, dass die ein bisschen später hell wird als der Rest vom Raum.
Mhm. Forschungsprojekt war schnell abgeschlossen.
War relativ schnell zu Ende. Ich habe nichts gemerkt.
Ja. Ja, aber du guckst entweder, also wenn man wirklich auf kleine Skalen guckt, ne, dann sieht man, dass dann halt die Geschwindigkeit doch irgendwie endlich ist oder auf große, ne? Also das kennt man ja, ne? Wenn man so guckt, das Licht vom nächstgelegenen Stern braucht 4, irgendwas Jahre, um uns zu erreichen, da wird es dann natürlich auch auffällig, dass irgendwie die Geschwindigkeit endlich ist. Ja, jetzt hast du natürlich die Idee gespoilert, wir werden kurze Zeitskalen anhand der Lichtgeschwindigkeit verdeutlichen. Aber es ist wirklich irre, muss man wirklich sagen. Ja,
ja, also wir werden natürlich berichten, wenn das Video dann online ist. Aber ja, vorher könnt ihr jetzt hier in die Episode reinhören.
Oh ja, mit Thies, die war auch gut. Thies hat etwas geschafft, was ich immer machen wollte, aber nie geschafft habe, nämlich zu einem sogenannten Großgerät zu fahren, nämlich zum X-Fell-Röntgenlaser nach Hamburg, um da Messungen zu machen. Ich wollte das auch immer so gerne machen, weil ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt wie so eine Mondmission. Du fährst da hin und hast irgendwie so eine Aufgabe und dann kommst du heldenhaft zurück an deine Uni und alle bejubeln dich auf deiner schönen Daten. Ich habe es halt nur geschafft, mal zu besichtigen, immerhin. Aber Thies war, wir können schon mal spoilern, mehr als einmal bei so einem Röntgenlaser. Im Röntgenlaser-Quartett würde er gewinnen, denke ich, oder?
Ja, ziemlich deutlich.
Also. Er hat gute Karten. Aber ja. Das wird er euch gleich selber erzählen.
Genau, also dann viel Spaß beim Reinhören.
Bis bald, ihr Lieben.
Tschö. Ja, neues Jahr, neuer Podcast. Wir sitzen hier wieder zu dritt zusammen und Nikolas und ich haben wieder einen Gast hier. Heute haben wir Thies Albert hier. Hallo Thies, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wärst du so nett, dich mal kurz vorzustellen? Wer bist du und was machst du denn hier eigentlich im Sonderforschungsbereich?
Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, Thies Albert. Ich habe in Kiel Physik studiert und bin dann zur Promotion hier nach Duisburg gekommen. Und ich beschäftige mich mit der Strukturdynamik bei Phasenübergängen in unterschiedlichen Materialien.
Da würde ich direkt an einer Stelle schon mal kurz reinspringen. Wie kommt man von Kiel nach Duisburg? Das sind ja doch auch unterschiedliche Städte. Also ich mag den Pott ja, aber ich glaube, viele Leute würden es wahrscheinlich eher von Duisburg ans Meer ziehen als umgekehrt. Also wie kam das bei dir?
Naja, zum einen war das so, dass mein damaliger Masterarbeitsbetreuer zu dem Zeitpunkt keine Promotionsstelle hatte und gesagt hat, guck dich doch da mal in Duisburg um, frag da mal nach. Und zum anderen ist das so, dass meine damals noch Freundin, jetzt Frau, aus Essen kommt und ihre erste Stelle in Essen angetreten hat. Mhm. Und naja, dann führte eins zum anderen und ich habe mich hier beworben und habe dann die Stelle angeboten bekommen. Ja. Und so bin ich dann aus dem hohen Norden ins Ruhrgebiet gezogen.
Ja. Sehr die schön. Liebe zieht einen ins Ruhrgebiet. Das finde ich doch eine schöne Aussage. Genau, also du promovierst im Sonderforschungsbereich und du hast gerade schon angedeutet, worum es in deiner Arbeit geht. Phasenübergänge in Materialien.
Genau, also was mich da interessiert oder was wir generell machen, ist, dass wir Röntgenbeugungsmethoden verwenden, um uns anzugucken, was in Materialien passiert, sowohl also meistens auf atomarer Ebene, aber wenn wir Kleinwinkelstreuungen benutzen, dann auch etwas makroskopischer. Da gucken wir uns dann zum Beispiel Ablationsprozesse an oder Ausbildung von Ripples auf Metalloberflächen.
Jetzt ist ja auch wieder ein Nicht-Physiker hier. Was ist denn die Kleinwinkelstreuung?
Also wenn wir mit einem Röntgenstrahl auf ein Material draufstrahlen, dann, also die Röntgenstrahlung, die Wellenlänge ist ja im Bereich der atomaren Abstände. Das heißt, wir können diese Abstände auflösen. Und im dann bekommt man so einen Kegel quasi aus dem, was gebeugt wird an Strahlung. Und da unterscheidet man, zieht man die Grenze dann irgendwo bei, was ist das? Vielleicht bis ein oder unterhalb von einem inversen Angström. Ist es dann Kleinwinkelstreuung und alles, was darüber hinausgeht, ist Weitwinkelstreuung. Also das ist einfach der Winkel, unter dem die Röntgenstrahlung gebeugt wird, wo man da eine Grenze zieht. Und die Größenordnung, die man damit auflöst, ist 2π über diesen Vektor. Und wenn man dann eben unterhalb von, 2π über ein Angström, da kommt man dann eben in Nanometerskalen. Und bei den größeren Winkeln ist man dann eben unterhalb von Nanometer, also im Abstand der Atome in dem Material, die man dann damit auflöst. Und das sind dann einfach unterschiedliche Bereiche, die man damit abdeckt. Und normalerweise sieht man den Kleinwinkelbereich in unseren Experimenten eher nicht, weil da dann ein Loch im Detektor ist, weil der direkte Strahl und der Bereich da drum sehr, sehr intensiv ist. Da würde man den Detektor kaputt schießen.
Ah, ja.
Um das aufzulösen, muss man dann wesentlich weiter weggehen von der Probe und da dann einen Detektor hinstellen, damit man eben trotzdem nicht den direkten Strahl auf dem Detektor hat. Und bei den meisten Experimenten, die ich mache, ist der Detektor sehr nah, um einen möglichst großen Winkelbereich abzudecken mit dem Detektor. Und dann schneiden wir den Nahwinkelbereich eigentlich aus.
Okay.
Jetzt habe ich daraus gelernt, ihr könnt also Veränderungen in Materialien messen, die sich auf der atomaren Skala abspielen. Also sagen wir mal, eine Gitterverzerrung in einem Kristall könnte man ganz gut messen wahrscheinlich.
Genau. Ne?
Oder eine Umorientierung von Atomen ganz allgemein.
Sagen wir genau. Mal.
Mhm. Das alles natürlich auch auf der Zeitskala, ne? Vermutlich, sonst wäre es nicht Teil dieses Sonderforschungsbereichs. Also ihr könnt, ich sage jetzt mal so, Filme darstellen, wie sich Materialien verändern, wenn ihr Energie reinpumpt durch Laseranregung beispielsweise.
Genau, das ist das, was wir im Normalfall machen. Wir nehmen einen optischen Laserimpuls, der synchronisiert ist zu unserem Röntgenlichtblitz, und mit dem optischen Laserimpuls heizen wir im Prinzip das Material und gucken uns dann an, wie sich jetzt das Gitter zum Beispiel verändert, beziehungsweise was wir uns dann eben auch angucken, sind Schmelzprozesse, also wie aus dem geordneten Gitter dann die ungeordnete Flüssigkeit wird.
Das ist der Phasenübergang, über den wir gerade gesprochen haben, ne? Also, weil ja auch nicht Naturwissenschaftler zuhören. Also Phasenübergang heißt zum Beispiel von fest nach flüssig oder von flüssig nach gasförmig oder sowas.
Ja, wir gucken uns vor allen Dingen von fest nach flüssig an. Oder auch, das gibt auch Fest-Fest-Übergänge. Das ist zum Beispiel ein Teil meiner Doktorarbeit. Da haben wir versucht, uns anzugucken, den Fest-Fest-Übergang in Eisen. Also Eisen ist in der, im normalen Gleichgewichtszustand in der BCC-Phase. Und wenn man sich dann das Gleichgewichtsphasendiagramm anguckt, dann geht das zuerst in eine FCC-Struktur. Dann, das ist so ein bisschen strittig, möglicherweise nochmal in eine BCC-Phase und dann erst in die Flüssigphase. Und unsere Idee war, das Ganze, diesen Prozess eben zeitaufgelöst uns anzugucken und zu sehen, erstens, passiert das überhaupt auch auf, wenn wir das Material, wenn wir das Eisen ganz schnell heizen, und dann, was genau passiert da? Wie wird jetzt aus dieser BCC-Struktur eine FCC-Struktur und dann flüssig?
Also ganz kurz nochmal die Übersetzung quasi. BCC, FCC sind Anordnungen der Atome in einem kristallinen Gitter, sage ich jetzt mal. Sehr vereinfacht gesagt. Genau. Wo sitzen die Atome? Wie viele nächste Nachbarn haben die?
Ich habe jetzt auch gar nicht daran gedacht, dass es fest-fest Phasenübergänge gibt, aber macht irgendwo Sinn. Da habe ich mich gefragt, auch wahrscheinlich auch wenn aus Kohle irgendwann unter Druck ein Diamant wird, ist das auch dann ein Beispiel für einen fest-fest Phasenübergang?
Genau. Und das, was ich faszinierend finde daran, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Phasenübergänge beispielsweise im Eisen, die sind, glaube ich, technisch hochrelevant, ne, und werden auch genutzt, also um Eisen mit anderen Eigenschaften zu nutzen. Also wenn mich das nicht täuscht, ist das für so ein...
Ich meine, alleine Schmieden ist doch wahrscheinlich ja dann auch fest-fest Phasenübergang.
Ja, da geht es dann auch darum, wie langreichweitig wirklich das Gitter ist, dass das eben nicht nur kleine Kristallite sind und dann kommt nach einem kurzen Abstand kommt dann ein etwas anders orientierter Kristallit, der zwar die gleiche Struktur hat, aber ein bisschen verdreht ist, sondern dass es dann möglichst langreichweitig auch immer dieselbe Anordnung ist. Aber natürlich, Eisen taucht bei uns überall auf. Eisen ist eins der häufigsten Elemente, die wir hier auf der Erde haben. und schließlich auch im Erdkern ja, was dann für den Erdmagnetismus eine Rolle spielt. Da passiert auch ganz viel Forschung, wo man Eisen unter Druck setzt und da gibt es dann noch wesentlich mehr Phasenübergänge, da gibt es dann auch noch eine andere Gitteranordnung unter hohen Drücken und da guckt man sich auch an, wie verhält sich Eisen unter hohen Drücken, um zu verstehen, was passiert potenziell im Erdkern, um darüber dann auch Rückschlüsse auf die Entstehung des Erdmagnetfelds und Ströme im Erdkern ziehen zu können. Aber wir gucken uns das bei ja zwar hohen Temperaturen, aber überschaubaren Drücken, sag ich mal an.
Genau. Aber ich finde das wahnsinnig spannend, dieses Thema, aber jetzt im Allgemeinen in so einem Sonderforschungsbereich, dass man halt häufig natürlich makroskopisch diese Vorgänge kennt, also diese Umwandlungen fest in verschiedene Phasen kennt man ja und beobachtet man und nutzt man technisch. Was aber so auf der atomaren und vor allem kurzen Zeitskala passiert, hat man nicht verstanden, weil man die Methoden halt nicht hat. Und die werden hier zum ersten Mal zum Teil untersucht. Finde ich absolut faszinierend, dass man da so einen neuen Bereich erschließt.
Ja, also so ein Schmelzvorgang kennt man ja makroskopisch aus dem Leben. Also wenn jetzt so ein Eisblock schmilzt oder ich meine, dass man jetzt Eisen selber schmilzt, kommt einem vielleicht nicht so häufig persönlich unter, aber man hat das dann schon mal gesehen. Aber was wir dann eben zum einen untersuchen oder messen konnten, ist, dass Eisen für ein Metall sehr, sehr schnell schmilzt. Mhm. Also unterhalb von der Pikosekunde ist so ein Eisenfilm geschmolzen. Während, wenn man sich das Gleiche zum Beispiel bei Gold anguckt, da dauert dieser Schmelzvorgang 10 bis 20 Pikosekunden. Also,
und du könntest uns sagen, warum da so ein Unterschied ist zwischen Gold und Eisen? Also versteht ihr auch, beobachtet ihr erstmal nur diesen Schmelzprozess oder versteht ihr auch, was die Energie macht in dem Kristall?
Also erstmal beobachten wir das nur, aber was wir auch machen können, ist zu gucken, wie schnell koppelt die Energie, die man da reinsteckt, wirklich an das Gittersystem. Also wenn man jetzt mit einem Laser auf ein Material einstrahlt, dann wird die Energie zuerst an die Elektronen übertragen. Mhm. Und dann ist es materialabhängig, wie schnell die Elektronen die Energie an die Atome, an das Gitter abgeben. Und naja, das beeinflusst dann eben auch, wie schnell das Material dann oder das Metall schmilzt. Also in Metallen ist das dann ja so eine ganz naive Vorstellung, dass die Atomrümpfe auf ihren Gitterpositionen immer stärker anfangen zu schwingen und irgendwann brechen die Bindungen dazwischen auf und dann schmilzt das Material und das Ganze setzt sich dann eben durch das Material fort. Wohingegen, das ist thermisches Schmelzen, so wie man sich das konventionell vorstellen würde. Wenn man sich jetzt einen Halbleiter anguckt zum Beispiel, da passiert nicht thermisches Schmelzen. Das ist dann auch deutlich schneller. Das sind dann ein paar hundert Femtosekunden, auf denen es schmilzt. Da ist das dann ein anderer Mechanismus. Da ist die gängige Erklärung, dass man kovalente Bindungen hat, die dann einfach durch den Energieeintrag direkt aufgebrochen werden, beziehungsweise das Potenzial verändert sich, sodass diese Bindungen nicht mehr stabil sind und dann schmilzt der Halbleiter, bevor die Energie eigentlich von den Elektronen an das Gitter übertragen wurde. Mhm. Während in den Metallen muss die Energie jetzt eben von den Elektronen erst an das Gitter übertragen werden und dann setzt der Schmelzprozess ein. Und das ist letztendlich die Erklärung für die unterschiedlichen Zeitskalen, die man da
okay, aber damit haben, glaube ich, schon 99% unserer HörerInnen mehr übers Schmelzen gelernt, als wir bisher wussten alle. Also es ist schon interessant, wie wichtig beispielsweise die Elektronen dabei sind, ne?
Ja.
Genau, eine Sache noch, weil du gerade bei der sehr schnellen Einführung noch über Ablation gesprochen hast, Laserablation. Können wir den Begriff noch mal ganz kurz klären, was das ist? Was versteht man unter Laserablation?
Ja, wenn man mit einem kurzen Röntgenimpuls auf ein Material schießt und das Material quasi direkt verdampft oder ablöst, also da ein Loch letztendlich reinbohrt.
Du hast jetzt Röntgenpuls gesagt, Röntgen oder Laser?
Laserimpuls, ja. Also das gibt ganz spannende Fotos, wie gut das Loch aussieht, je nach Pulslänge des Laserpulses. Wenn man einen langen Laserpuls nimmt, dann hat man da Ecken und Kanten, dann ist das relativ grob. Und wenn man jetzt einen ganz kurzen Laserimpuls nimmt, dann hat man da ein sauberes Loch, weil das Material direkt verdampft. Letztendlich bevor da überhaupt der Energieübertrag an das umgebende Material passieren kann, sodass das umliegende Material aufschmilzt und dann diese unsauberen Löcher hinterlässt. Und das nutzt man ja auch, wenn man jetzt sich seine Augen lasern lässt zum Beispiel. Dann entfernt man das Material eben direkt, bevor das in das umliegende Gewebe gehen kann und das schädigen kann.
Ah, da hat dann im Prinzip dieses Verständnis übers Schmelzen und vor allem die Zeitskalen des Schmelzens dann auch eine direkte Auswirkung auf eine technische Anwendung wie Laserablation, weil dann die Löcher sauberer werden können, wenn man beispielsweise damit Löcher machen will. Ich weiß gar nicht, ist das eine technische Anwendung von Laserablation?
Ja, also Schneiden von Materialien auf jeden Fall. Ah, ja. Also da, man nutzt ja Laser, um irgendwelche Metallplatten zu schneiden.
Okay.
Und da spielt es natürlich auch eine Rolle, wie sauber dann die Kanten sind, die man da erzeugt.
Ja, kann man sich gut vorstellen.
Genau. Und ein Projekt war eben auch, sich anzugucken, wie funktioniert Ablation überhaupt, was genau passiert. Da löst sich da eine Platte ab, die dann weggeht quasi, oder was genau passiert da. Und gemeinsam mit Theoriekollegen, die dann da aufwendige Simulationen gemacht haben, haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen, was da passiert, und konnten das eben auch das erste Mal zeitaufgelöst dann zeigen.
Ja, kannst du schon verraten, was da passiert? Also wird eine Platte rausgeschnitten? Vermutlich nicht, oder?
Also es löst sich dann schon eine Materialschicht ab. Also wir haben in dem Paper so computersimulierte Bilder, wo man die Struktur sehen kann. Also man hat dann so kleine Tröpfchen von Material, aber dann ist da auch eine etwas dickere Schicht, die sich da bewegt. Aber das funktioniert eben auch nur in Zusammenarbeit mit den Simulationskollegen, weil direkt aus unseren Daten, man muss sich vorstellen, wir gucken da frontal durch das Ganze, durch die ganze Schicht durch. Wir können das nicht Schicht aufgelöst, zumindest so, wie wir das Experiment da gemacht haben, nicht Schicht aufgelöst uns angucken. Deswegen brauchten wir dann zur Interpretation unserer Beugungsdaten auch die Unterstützung der Simulation, um das auch interpretieren zu können.
Stelle ich mir denn jetzt so makroskopisch vor, wenn irgendwie eine Bombe explodiert oder sowas, hast du halt auch so viel Auswurf und Material, du siehst halt nicht in jeder Schicht, was da passiert, weil auch andere, also ist mehr oder weniger wie eine Staubschicht, die sich da dann auch bildet.
Ne, wir gucken quasi durch alles, was passiert, einmal durch. Also die das Material bewegt sich letztendlich genau in der gleichen Richtung, in der wir darauf gucken. Und das heißt, wir integrieren einmal über den gesamten Prozess, und wenn da jetzt aber unterschiedliche Schichten drin sind, dann sehen wir auch nur das integrierte Bild davon und nicht die einzelnen Schichten.
Ja. Aber die Theorie hat es dann halt in einem Modell aufgelöst, wie es aussehen könnte. Ja. Und die Bilder, muss ich sagen, ich habe mir das Paper auch angeguckt, die sind echt faszinierend, ne, wenn man sich vorstellt, dass so ein Ablationsprozess aussieht. Also da sieht man eben flüssige Bereiche oder flüssige Phasen, gasförmige Bereiche, die alle so schwammartig ineinander greifen. Und das mal so zeitaufgelöst vor sich zu sehen, fand ich, also hat mich ziemlich umgehauen, muss ich sagen.
Ja, und das Ganze sind ja auch komplizierte Prozesse, die da passieren. Da spielt auch dann Hydrodynamik eine Rolle. das Schmelzen des Materials, das Ganze ist auch materialabhängig. Also das ist schon nicht so ganz, ganz einfach auch zu verstehen.
Klar.
Und wir haben das jetzt an Goldfilm gemacht. Bei einem anderen Metall mag das dann auch wieder anders aussehen.
Du hast jetzt eigentlich gerade schon die goldene Brücke gegeben, nämlich weil du die ganze Zeit gesagt hast, so unsere Ergebnisse, die geben wir dann weiter. Diesen ersten Teil, ne, die Anregung, wir schießen mit einem Laser auf ein Material und erwärmen das oder hitzen das Material, das können wir uns alle vorstellen. So. Aber wie holt ihr da jetzt Informationen raus? Wie beobachtet ihr jetzt diesen Vorgang? Also wir haben es gerade schon mal ganz kurz angeschnitten über diese Kleinwinkel-Röntgenstreuung. Aber das muss uns nochmal etwas genauer erklären. Also wie müssen wir uns, meine Annahme ist schon mal die richtige, dass das eher das Aufwendige des Experimentes ist, ne?
Ja und nein.
Oh, okay. Also,
was wir hier im Sonderforschungsbereich ja in ganz vielen experimentellen Gruppen machen, ist diese Anregeabfragetechnik. Mhm. Wir regen das mit einem Laserimpuls an, stecken da Energie rein und benutzen dann einen zweiten Impuls, um zu beobachten, was da passiert. Und unser zweiter Impuls ist eben ein Röntgenlichtblitz und weil die Wellenlänge des Röntgenlichts eben auch in der Größenordnung der atomaren Abstände ist, können wir was darüber lernen, wie die Atome angeordnet sind. Da passiert dann Beugung. Und was wir jetzt aber benötigen zusätzlich ist, dass zum einen dieser Röntgenimpuls sehr, sehr kurz ist und zum anderen auch intensiv ist, weil sonst das Signal, was wir auf dem Detektor detektieren, zu klein ist.
Ja.
Und dazu müssen wir an röntgenfreie Elektronenlaser fahren.
Hat man nicht mehr hier in Duisburg offensichtlich.
Großforschungsanlage, genau. die eben solche sehr, sehr kurzen, sehr, sehr intensiven Röntgenlichtblitze erzeugen können.
Also so, der X-Fell in Hamburg ist so ein Gerät, oder?
Genau.
Und den gibt es auch noch nicht so lange, ne? Die gibt es hier insgesamt noch nicht so lange?
Also der European X-Fell da in Hamburg ist 2017, glaube ich, in den Nutzerbetrieb gegangen. 2012, glaube ich, ist mit LCLS der erste röntgenfreie Elektronenlaser im harten Röntgenbereich in den Nutzerbetrieb gegangen. Und so um 2017 ist dann auch in der Schweiz noch einer in Betrieb gegangen und dann gibt es noch einen in Japan und in Korea, die eben hartes Röntgenlicht produzieren. Es gibt auch noch welche im weichen Röntgenbereich, also mit einer größeren Wellenlänge. Aber wenn wir eben uns auf atomarer Ebene bewegen und das uns angucken wollen, brauchen wir eben die harte Röntgenstrahlung. Und da gibt es eben im Moment 5 auf der Welt. Und um da hinzukommen, muss man dann eben sein Vorhaben beschreiben. Das wird dann begutachtet von anderen Wissenschaftlern und die erstellen dann eine Rangfolge. Und dann gibt es natürlich auch noch eine technische Begutachtung, ob das überhaupt technisch so umsetzbar ist. Und wenn das funktionieren kann vom Grundsatz her, dann geht es eben nach wissenschaftlicher Exzellenz und je nachdem sind das dann 10 bis vielleicht 30% der Anträge, die überhaupt bewilligt werden. Und dann
bekommt man... Wie viel von diesen Anträgen hast du geschrieben?
Naja, ich...
Oder also nicht alleine jetzt nicht, wahrscheinlich, aber also oder anders gefragt, wie oft warst du schon mal an so einem Röntgenlaser?
Ja, 12, 13 Mal.
Da war es aber nicht ganz unerfolgreich. Und jeder Besuch ist ein Antrag oder gibt es auch Anträge, wo man dann zweimal hin darf oder dreimal?
Ja, das gibt es mittlerweile, glaube ich, auch. Aber normalerweise ist das für eine Messzeit, die dann eben so 4, 5 Tage, je nachdem, umfasst. Und das Ganze funktioniert immer in größeren Kollaborationen. Mhm. Also wir haben Partner in Polen, in Dänemark und auch bei den Anlagen selbst. Da gibt es ja dann auch Wissenschaftler, die bei den Instrumenten jeweils angestellt sind, die auch ihre eigene Wissenschaft machen wollen. Und weil man da zum einen, um die Experimente machen zu können, eine große Expertise braucht und zum anderen aber auch eine gewisse Manpower, um die Zeit, die man da hat, auch personell abzudecken, braucht man da in der Regel auch Kooperation. Und ja, das hat in den letzten Jahren ganz erfolgreich funktioniert, sodass wir da relativ viele Experimente machen konnten. Aber dann zieht sich natürlich auch die Auswertung, denn nicht alle Leute, die an dem Experiment beteiligt waren, werten dann auch die Daten aus. Die haben auch andere Projekte noch. Ja, klar. Aber das, ja, so läuft das Ganze.
Und man kann sich ja vorstellen, dass Bau und Betrieb von so Anlagen nicht gerade günstig sind. Aber das ist in der Regel dann irgendwie staatlich finanziert. Also du musst jetzt nicht deine Messzeit dann noch bezahlen. Also könntest du wahrscheinlich ja auch kaum, oder?
Nee, genau. Also die das ist von Anlage zu Anlage immer ein bisschen unterschiedlich, wie das organisiert ist. Aber in der Regel müssen wir die Reisekosten tragen und die Kosten für unsere Proben, die wir untersuchen wollen. Aber die reine Messzeit wird finanziert durch die Träger der Anlage. Jetzt bei European X-Fail ist das zur Hälfte, glaube ich, wird das getragen durch die Bundesrepublik und die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, wo der European X-Fail steht. Und die andere Hälfte wird durch eine ganze Reihe an europäischen Ländern, also ich weiß gar nicht, welche das jetzt genau sind, aber durch viele andere europäische Länder getragen, die sowohl den Bau als auch den Betrieb dann finanzieren. Und also ich habe mal gehört, so eine Stunde Messzeit kostet irgendwie 30.000 Euro und die Anlage läuft eben die ganze Zeit. Ja. Ja, das ist ja auch eine Riesenanlage. Der Beschleuniger ist ein Tunnel, der startet bei Desi in Hamburg und geht nach Schenefeld in Schleswig-Holstein. Das sind so bummelig 3 Kilometer. Und am Ende stehen dann sogenannte Undulatoren, also periodische Magnetstrukturen, wo dann letztendlich das Röntgenlicht erzeugt wird. Und dann stehen dahinter dann die Experimentierstationen. Und dieser Beschleuniger, diese 3 Kilometer, das ist ein supraleitender Beschleuniger. Das heißt, der wird mit Helium gekühlt. Das ist auch total aufwendig und auch nicht ganz günstig. Dann braucht man die ganze Infrastruktur an Computeranlagen und so weiter, was auch alles irgendwie betrieben werden muss, um auch die großen Datenmengen dann zu speichern. Man braucht Wissenschaftler, die das Ganze betreiben und vorbereiten. Ja, das ist schon ein tierischer Aufwand, aber anders kommt man an diese Erkenntnisse nicht ran.
Ja. Also ich war noch nie zu messen an so einer Apparatur. Das Einzige war, dass ich X-Fail mal besucht habe, noch bevor der überhaupt ans Netz gegangen ist. Da stand ich an diesem Eingang vom Tunnel am Desi, aber natürlich nicht bis zum Ende. Mich würde interessieren, wie funktioniert so eine, also wie groß ist so eine Messaufgabe? Du reist da an, wie viele Stunden darfst du dann messen, wenn du so ein typisches, so eine Messkampagne hast? Und wie sieht so ein Experiment aus? Also ist das dann ein Experiment, du schießt einmal mit einem Laser drauf und die restliche Zeit ist Vorbereitung. Und welche Informationen hast du vorher? Also kommst du da hin und siehst dann deinen kleinen Tisch, wo du messen darfst sozusagen, wo die Röntgenstrahlen auskoppeln? Oder weiß man vorher schon, wie die Anschlüsse sind? Und
also für unsere Experimente nutzen wir Anlagen, die da vor Ort vorhanden sind, also Messkammern, Detektoren, den Laser, das steht da alles und wird dann entsprechend unserer Anforderungen vorbereitet. Also dass wir sagen, was für eine Laserwellenlänge wir haben möchten. Wir sagen auch, was wir für eine Röntgenphotonenergie haben möchten. Und das bereitet man vorher im Gespräch mit den Wissenschaftlern von dem Instrument dann vor, bespricht das, was brauchen wir. Und die richten das in der Regel dann ein. Und je nachdem, wie viel Zeit die auch vorher da hatten, ob das Instrument schon frei war, steht dann schon alles oder die ersten paar Stunden des Experiments werden dann dafür genutzt, das eben alles entsprechend einzustellen. Aber diese Parameter sind vorher besprochen, gesetzt und wir reisen im Prinzip dann mit unseren Proben dahin. Und entweder wir montieren die selber oder vor Ort werden die montiert. Das ist je nach Instrument ein bisschen unterschiedlich. Und dann ist es so, dass für die Sachen, die wir untersuchen, ist die Probe nach einem Schuss kaputt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Schmelzen von Eisen sind, das ist ein dünner Eisenfilm von ja vielleicht 10 Nanometer. Der ist auf einer Siliziumnitritmembran, die im Prinzip transparent ist, einfach nur um das zu tragen. Und dann schießen wir dann mit dem optischen Laser rauf, stecken die Energie rein und proben das dann mit dem Röntgenimpuls. Und wenn nicht schon durch den optischen Laser, spätestens durch den Röntgenimpuls, ist diese Probe dann kaputt. Und weil wir, naja, ein so ein Schuss gibt uns ja nur ein Bild quasi.
Naja.
Und wir wollen ja letztendlich diesen ganzen Vorgang filmen. Naja. Deswegen müssen wir das ganz oft wiederholen.
Ja.
Und dazu nutzen wir ja so Arrays von Probenfenstern. Wir haben also so einen letztendlichen Silizium-Chip, in dem ganz viele Fenster reingeätzt sind. Und da steht dann nur eine Silizium-Nitrit-Membran in jedem dieser Fenster. Und dann deponieren wir das Material, was wir untersuchen wollen, eben auf dieser Membran. Und dann haben wir so einen Chip mit 2000 identischen Probenfenstern. Und dann bewegen wir letztendlich mit einem motorisierten Verschieber dann für jeden Schuss ein neues Fenster in den Strahl, sodass wir dann so auf eine Wiederholungsrate von, naja, 1 bis 2 Schüssen pro Sekunde kommen.
Ah, das heißt, also nach einer Sekunde macht ihr schon den nächsten Schuss. Also wird automatisiert weitergeführt, dann kommt der nächste Schuss, nächste Probe, nächster Schuss.
Genau, die Probe wird kalibriert, dass die Positionen quasi bekannt sind. Und dann geben wir vor, was jetzt, welcher Parameter verändert werden soll mit jedem Schuss. Und dann wird über diesen Chip gescannt dann.
Ja, abgefahren. Das heißt, so grob überschlagen eigentlich eine Viertelstunde und der Chip ist durch, oder?
Ja, also meistens für eine Messreihe machen wir so Größenordnung 200-250 Schüsse. Also was wir machen, wir wählen zum Beispiel eine Anregungsenergie des optischen Lasers und variieren dann den Zeitversatz zwischen dem optischen Laserimpuls und dem Röntgenlaserimpuls. Und dann haben wir ja von mir aus 25 unterschiedliche Zeitversätze. Und weil das Signal, was wir durch einen Schuss bekommen, obwohl wir eben diesen sehr intensiven Röntgenimpuls haben, das Signal ist trotzdem relativ klein, deswegen wiederholen wir das, um eben das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern, also so Größenordnung 10 Schüsse pro Zeitversatz und dann haben wir eben unsere 250 bei 25 Punkten, unsere 250 Schüsse, die wir gemacht haben und dann wählen wir die nächste Einstellung. Also was man ja zum Beispiel machen möchte, ist den Punkt zu treffen, wo man das Material gerade so schmilzt. Und dann macht man quasi das gleiche Experiment, nur mit unterschiedlichen Anregungsenergiedichten.
Habt ihr da am Ende auch so das optische Daumenkino, dass man sich so den Verlauf angucken kann? Oder ist es eben...
Na, da sieht man dann nicht so viel. Weil wir da jetzt nicht mit einem Mikroskop drauf gucken. Also das könnte man hier im Labor aufbauen, wenn man quasi zeitaufgelöste Mikroskopie machen will. das wurde hier in Duisburg, glaube ich, auch vor vielen Jahren schon mal gemacht. Aber damit kannst du ja nur makroskopische Vorgänge beobachten. Und was uns interessiert, ist ja das, was auf atomarer Ebene passiert. Ja. Also ja, da gibt es auch eine optische Kamera, die auf die Probe raufguckt. Das brauchen wir schon alleine, um den Überlapp von Röntgenimpuls und optischen Laser herzustellen. Und da kann man dann auch für so einen Vortrag immer ganz hübsche Filme machen, wo man dann sieht, wie eben diese Fenster nacheinander alle kaputt gehen. aber die wissenschaftliche Erkenntnis, die man daraus ziehen kann, ist doch eher begrenzt. Da interessiert uns dann eher das, was der Röntgendetektor dahinter dann aufnimmt.
Aber hast du ein Gefühl dann während der Messung, ob die Messung erfolgreich war, oder ist das eine Sache, die du dann erst viel, viel später in der Auswertung der Daten sehen kannst?
Ja, das ist schon ein entscheidender Punkt, dass wir zumindest so eine Grobauswertung der Daten mehr oder weniger live machen, also kurz nachdem das die Messung fertig ist, damit wir eben sehen, haben wir die richtige Laserenergie eingestellt, gucken wir in dem richtigen Bereich der Delays, oder ist das passiert das Interessante irgendwo anders? Also was wir ja, weil wir eben zum einen eine begrenzte Zeit haben und auch begrenzt sind bei den Proben, obwohl wir da 2000 Fenster auf so einem Chip haben, ist, dass man um den interessanten Bereich die Abstände zwischen den die Zeitversätze kleiner wählt als dann in einem späteren Zeitverlauf, wo einfach auch in dem Material nicht mehr so viel passiert. Und dafür ist das eben entscheidend, dass wir das während der Messzeit dann auch schon direkt auswerten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, sind wir da richtig. Dann kann sich hinterher immer noch rausstellen, dass man vielleicht besser doch woanders gemessen hätte, aber das funktioniert eigentlich schon immer ganz, ganz gut für den ersten Eindruck.
Und die Menge von Material, die dann eben den Phasenübergang macht, was sich löst, ist die so gering, dass man die dann am Ende vernachlässigen kann, oder muss man noch irgendwie absaugen oder irgendwas machen, damit man keinen Niederschlag auf dem nächsten Fenster hat oder sowas? Oder sind die dann doch deutlich genug getrennt voneinander?
Ja, die Abstände sind groß genug normalerweise. Wir hatten jetzt bei einem Experiment vor einem knappen Jahr tatsächlich das Problem, dass wenn wir zu stark angeregt haben, dass dann Material auf den Detektor, auf dem Detektor gelandet ist, weil das Ganze im Vakuum ist. Und dann fliegt das Material eben auch einfach einen halben Meter. Wenn man das zu oft macht, dann geht der Detektor kaputt. aber das haben wir dann haben wir direkt gesehen und haben dann eben entsprechend die Parameter angepasst. Bisher war das sonst kein Problem. Häufig ist dann auch noch ein Kapton-Fenster, was die Kammer von dem Detektor trennt, und dann hält dieses Kapton-Fenster das Material auf. Also das ist dann nicht so entscheidend. Ja.
Ich meine, da sieht man dann auch, dass es wahrscheinlich wertvoll ist, da jemanden hinzuschicken, der schon ein bisschen Erfahrung damit hat, ne? Weil also offensichtlich müssen dann auch on-site Entscheidungen getroffen werden, was die nächsten Messungen sind. Oder,
genau, also die Entscheidung kannst du auch nur vor Ort treffen. Das ist zum Beispiel bei den Laserenergien meistens so, dass die Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Lasern nicht immer so gegeben ist. Also da gibt es, wenn man verschiedene Veröffentlichungen miteinander vergleicht, dann kann das manchmal schon eine Größenordnung abweichen von den Energiedichten, die da angegeben sind.
Boah.
Deswegen muss man den Bereich dann immer nochmal selber herausfinden, indem man dann messen möchte. Da kann man sich jetzt nicht unbedingt auf Vorerfahrung verlassen. Das Und wir können es da ja dann auch nicht beeinflussen, weil wir ja nicht selber die Laserenergie messen, sondern das kommt dann von der entsprechenden Anlage. Ja. Und insofern ja, muss man sich dann da rantasten und das ist schon entscheidend, dass man das vor Ort auswerten kann und dass man auch mit den Systemen vor Ort umgehen kann. Mhm. Denn die unterscheiden sich doch eben zwischen den unterschiedlichen Anlagen. Mhm. Und dass man auch ja, weiß, wie man das am besten darstellt, um eben möglichst schnell zu sehen, was passiert da und welche Bereiche wollen wir uns denn genauer angucken.
Du sprichst immer von wir. Mit wie viel Mann reist man denn da eigentlich an?
Meistens ist die Teamgröße so 8 bis 10 Leute.
Oh, wow. 10 Leute reisen da an, krass. Von uns. Also,
naja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir verschiedene Kooperationspartner haben. Ich meine, bei uns.
Ja, ich dachte, die sagen alle, wir schicken den Thies, der kann das. da brauche ich jetzt nicht nach Hamburg fahren im Winter.
Nee, also das. Da muss man eben schon im Voraus immer gut gucken, wer kann denn kommen und sich daran beteiligen. Jetzt bei dem letzten Experiment, das lief über 4 Tage, 24 Stunden durchgehend. Da braucht man schon entsprechend genügend Leute, die das dann auch abdecken, also mindestens 3 eigentlich pro Schicht. Und bei 24 Stunden durchgehend versuchen wir dann 3 Schichten auch zu machen, weil man, naja, nach 8, 9 Stunden ist die Aufnahmefähigkeit dann auch nicht mehr so gegeben. Vor allen Dingen, wenn man das mehrere Tage hintereinander macht. Und man braucht dann eigentlich schon immer 3 Leute, die von uns kommen und zusätzlich noch jemanden von der Anlage in der Regel, der das Experiment dann fährt. Also irgendwie einen, der die Auswertung macht, einer, der das Laborbuch führt und einer, der die Entscheidung trifft. das ist so die Standardaufgabenverteilung, die wir haben. Und wenn man dann 3 Schichten macht, ist man schon bei 9 Leuten. Und potenziell möchte man je nach Experiment auch noch jemanden haben, der parallel dann nochmal anguckt, wie die Proben hinterher aussehen, wenn man die aus der Experimentierkammer rausgenommen hat, der dann damit irgendwie zum Rasterelektronenmikroskop geht oder auch unter dem optischen Mikroskop sich das nochmal anguckt. Und da braucht man eben entsprechend Manpower, dann, um sowas abzudecken.
Wie lange dauert so ein Probenwechsel?
Ja, das hängt immer von dem Experiment ab, aber 1-2 Stunden muss man da auf jeden Fall schon rechnen, weil man muss die Kammer belüften, die Probe rausholen, neue Probe einschleusen, wieder abpumpen, gucken, ob alles noch so stimmt, wie man das vorher hatte. Genau, also das dauert dann auch immer schon seine Zeit. Das muss man dann eben immer mit einberechnen in seiner Planung.
Und so wie du gerade grinst, bei man muss gucken, ob das alles stimmt wie vorher, habe ich das Gefühl, oft genug stimmt es nicht wie vorher, oder? Also
ja, also das zum einen kann mit der Anlage immer was passieren. Mhm. Also ich meine, wenn man sich da bei European X-Fail vorstellt, so ein 3 Kilometer langer Tunnel, da kann immer irgendwo was sich verändern, irgendwelche leichten Drifts oder auch ein optischer Laser kann driften. Mhm. Das heißt, man muss regelmäßig überprüfen, sind die beiden Strahlen noch auf der gleichen Position? Stimmt auch der Zeitversatz noch oder hat sich da irgendwas verschoben? Denn das Ganze muss ja auch synchronisiert sein. Das sind ja auch lange Strecken, die da zwischenliegen, zwischen der Quelle und letztendlich dem Experiment. Insofern, das muss man regelmäßig auch zwischendurch überprüfen, auch wenn man jetzt keinen Probenwechsel macht.
Ich muss da gerade an so eine Geschichte denken. Ich glaube, vom CERN war das angeblich wo jemand Experimente hatte, die schon recht deutliche Hinweise darauf hatten, dass irgendwas schneller war als die Lichtgeschwindigkeit und wiederholt und kam immer wieder das Gleiche raus, aber ist doch eher unwahrscheinlich. Und dann hat man es nochmal auch hardwaremäßig ein bisschen geprüft und festgestellt, ein Kabel war kaputt oder so.
Ja, also bei uns, also zum Beispiel, um zu prüfen, ob der zeitliche Versatz stimmt oder ob der Nullpunkt quasi, wo beide Pulse gleichzeitig ankommen, da ist, da gibt es etablierte Methoden, um das zu machen. Das wird dann eben auch regelmäßig geprüft während des Experiments, sodass man da schon sicher sein kann, dass das dann auch stimmt. Und auch die Positionen auf dem Detektor werden kalibriert mit einem bekannten Material. Also da gibt es schon etablierte Methoden, um das dann auszugleichen, wenn da irgendwelche Drifts sind.
Wie muss ich mir das Ergebnis eurer Arbeit dann vorstellen? Also ihr kriegt Daten, ne? Also das sind dann irgendwelche...
Im Prinzip sind das Kamerabilder. Mhm. Also die Funktionsweise von so einem Detektor ist jetzt nicht großartig anders als der Chip in deiner Handykamera. Mhm. Nur, dass die Pixel vielleicht ein bisschen größer sind und die Schicht, die dann quasi das Röntgenlicht in elektrisches Signal umwandelt, dann nicht Silizium ist, sondern ein anderes Material, was Röntgenstrahlung effizienter umwandelt, als Silizium das tun würde. Aber dann bekommen wir letztendlich im Prinzip Bilder daraus.
Aber das heißt, jedes Experiment ein Bild, paar tausend Bilder?
Jeder Schuss ein Bild.
Mhm. Paar tausend Bilder?
Paar tausend Bilder, geht genau. Also aus so einem normalen Experiment gehen wir so mit Daten zwischen 10 und 20 Terabyte raus.
10 und 20 Terabyte? Was hat denn ein Bild dann?
Naja, ein Bild hat 80 Megabyte. Also zumindest von dem größten Detektor, den wir bisher benutzt haben. Und dann kommen ja auch noch andere Daten dazu.
Ja, Metadaten, gut.
Mhm. Irgendwelche Positionen, wenn wir jetzt so eine optische Kamera noch mitlaufen lassen, sind das auch nochmal die Bilder. Und
wir
sind in den 4 bis 5 Tagen auch schon ziemlich effektiv. Das heißt, die Zeit, in der wir nicht messen, die ist dann auch relativ gering, überschaubar. Ja. Sodass da schon eine ganze Menge an Daten zusammenkommt.
Da war ich jetzt von ausgegangen, wenn so eine Stunde 30.000 Euro kostet, dann geht man nicht 2 Stunden Kaffee trinken mittags und macht das Gerät erstmal aus. Okay, aber dann muss ich mir das ja anders vorstellen, als ich gedacht habe. Also man lädt die Bilder nicht mal eben auf sein Notebook und fährt wieder nach Duisburg. Ne? Also bei den Mengen wird es schwierig.
Nee, genau. Also die Anlagen stellen Rechnersysteme zur Verfügung, auf die man auch von zu Hause aus zugreifen kann. Und
ihr ladet das einfach über die nächsten Tage runter von hier?
Nee, der erste Teil der Analyse passiert in der Regel auf den Rechnern da. Mhm. Das sind große Rechencluster, die auch mehr Leistung haben als das, was wir so normal hier an der Uni dann zur Verfügung haben. Ich meine, wir haben hier auch einen Supercomputer, aber da müssten wir auch wieder einen Antrag schreiben, um damit arbeiten zu können. Und der erste Schritt, wenn man dann nochmal die Kalibration überprüft hat, ist erstmal die Bilder quasi einzudampfen in eindimensionale Kurven. Dass man, also das, was wir in der Regel als Bild bekommen, sind Debye-Scherrer-Ringe. Dann können wir also die azimutal integrieren, sodass wir dann Intensität über Abstand vom Mittelpunkt quasi bekommen. Und so eine Kurve ist ja schon mal wesentlich kleiner
als ein zweidimensionales
2D-Bild.
Ja.
Und dann hatte ich ja gesagt, wir wiederholen das für jeden, für jede Einstellung 10 Mal oder so. Das heißt, das können wir dann, da können wir dann auch erstmal einen Mittelwert bilden. Das reduziert die Daten auch nochmal und dann sind die Daten, sind dann noch ein paar hundert Megabyte vielleicht. Und die sind ja gut handelbar dann das auch stimmt, auf dem Laptop.
Wie lange zehrt ihr dann von so einem Trip, also wissenschaftlich, wie lange werden diese Daten dann ausgewertet? Ihr messt da 4 Tage, aber das ist sicherlich nicht nach 2 Wochen ausgewertet alles, ne?
Nee, genau. Also die, bis man dann wirklich so weit ist, dass man da auch ein Paper draus machen kann, dauert das dann schon mal Monate oder auch Jahre. Ich meine, ich war jetzt an ziemlich vielen Projekten beteiligt und dann arbeitet man da auch an den Projekten parallel, sodass dann nicht alles immer sofort zum Ende kommt. Und dann diskutiert man ja auch mit den anderen beteiligten Kollegen über die Auswertungen, über die Ergebnisse, die man da hat, welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen. Und dann kommt man häufig genug auch zu der Schlussfolgerung, nee, wir müssen jetzt die Analyse doch nochmal ein bisschen anders machen. Und dann fängt man auch wieder mit den Detektorbildern an, weil man bestimmte Effekte nur auf den Detektorbildern beheben kann. Und muss das ganze Prozedere dann quasi, zwar nicht von vorne, aber doch nochmal neu machen. Und das ist dann so ein iterativer Prozess, bis man dann irgendwann da landet, dass man dann tatsächlich eine Veröffentlichung draus schreiben kann.
Können wir noch einmal ganz vorsichtig versuchen, uns Laien noch mal zu erklären. Da kommen jetzt diese Bilder raus, da holt ihr die Kurven raus. Ne? In den Kurven sehen wir im Prinzip, wie wurde der Röntgenstrahl abgelenkt vom Material. Ne?
Genau.
Was könnt ihr da rausholen? Also Röntgenstrahl wurde abgelenkt, heißt das, wir sehen im Prinzip Positionen von Atomen im Gitter, wie das Gitter verzerrt ist? Oder?
Ja, also bei der Beugung sind wir immer im reziproken Raum. Mhm. Das heißt, also die Einheit, die man da hat, ist 1 über Abstand. Mhm. Und bei der Beugung sieht man vor allen Dingen Periodizitäten. Mhm. Das heißt also in einem Kristall, der ist ja geordnet, hat eine langreichweitige Ordnung und dann sind die Signale, geben diese Periodizität wieder, die wir da sehen. Mhm. Also, und wenn das eben sehr, sehr regelmäßig ist, bekommen wir sehr, sehr scharfe Peaks.
Ah, ja.
Und wenn wir jetzt in so einem Schmelzvorgang zum Beispiel sind, die Schmelze ist, hat keine langreichweitige Ordnung, dann sind das sehr breite Peaks, die wir dann, oder ne, von Peaks kann man dann eigentlich nicht mehr sprechen. Ja. Also man hat dann so breite Verteilungen dann in dem Signal.
Dann könnte ich als Laie natürlich immer noch sagen, okay, da schmilzt was, aber mehr lerne ich persönlich ja jetzt nicht. Oder vielleicht auch noch über den Zeitverlauf kann ich dann ja noch was sagen.
Genau, ne? Also damit könnte ich, also ich kann jetzt eben diese scharfen Peaks zum Beispiel beobachten und kann verfolgen, wie lange dauert das, bis der weg ist. Mhm, wenn der weg ist, dann ist die langreichweitige Ordnung nicht mehr da. Mhm. Und dann
mit anderen Worten,
weiß ich,
ist es flüssig
Material
geworden.
Ist geschmolzen. Mhm. Genau. Daraus kann ich schlussfolgern, dass das Material geschmolzen ist und kann dann sagen, okay, das ist der, so lange dauert das, bis das Material geschmolzen ist.
Und dann wird es irgendwann wieder hart und möglicherweise anders hart und das wäre dann so ein Phasenübergang. Also ne, aber gerade sprachst du sogar noch über Fest-Fest-Übergänge. Ne?
Das wäre nochmal beim Fest-Fest-Übergang wäre es dann so, dass weil die Ordnung dann ja eine andere ist, dass dann irgendwo anders ein
Peak auftaucht. Aber der auch scharf ist, weil es halt nicht flüssig war quasi.
Genau. Genau. Oder was wir jetzt in dem Eisen beobachtet haben, ist das dann auch eher so eine Oszillation. Da sehen wir jetzt diesen Fest-Fest-Phasenübergang nicht so wirklich.
Ah.
Aber da oszilliert diese Position des Peaks dann eher oder spaltet sich auf. Das ist das eine, was man auch machen kann, das ist jetzt für das Schmelzexperiment nicht so relevant, aber für eine andere Materialklasse, die ich untersuche, man kann auch diese Kurven Fourier transformieren, dass man wieder in den Realraum kommt und dann sieht man nächste Nachbarabstände. Und da kann man dann in so einer Flüssigkeit auch zumindest Aussagen über die Nahordnung treffen. Also dass mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in dem und dem Abstand so und so viele Atome vorhanden sind. Und das interessiert uns bei sogenannten Phasenwechselmaterialien, die wir untersuchen. Das ist eigentlich so das größte Thema in meiner Doktorarbeit. Die kann man nämlich hin und her schalten zwischen einem kristallinen, also geordneten Zustand und einem amorphen, also glasartigen, ungeordneten Zustand. Das wird auch schon Ewigkeiten in wiederbeschreibbaren CDs benutzt. Da macht man das Schalten dann optisch und das Abfragen. Und das gab vor ein paar Jahren dann auch einen elektrischen Speicher. Intel hat es unter dem Namen Optane Memory rausgebracht. Da schaltet man das Ganze elektrisch. Wichtig ist eben, dass sowohl die Kristallisation des Materials als auch eben diese Glasbildung sehr schnell passiert, damit man eben schnell was speichern kann. Und die beiden Phasen haben einen starken elektrischen und optischen Kontrast, sodass man da eben 0 und 1 speichern kann. Und was wir uns angeguckt haben, ist, was ist denn ursächlich dafür, dass diese Materialien sowohl gute Glasbildner sind, als auch eben diese kristalline Phase ausbilden. Das hat man ja sonst bei den meisten Materialien nicht. Also entweder die bilden guten Glas oder die ordnen sich eben, die kristallisieren wieder. Und da haben wir uns dann einen Phasenübergang in der flüssigen Phase angeguckt. Da gibt es also eine Struktur, Nahordnungsstruktur in der heißen Flüssigkeit. Und wenn man das dann unterkühlt, das heißt also sehr, sehr schnell abkühlt, dann ist das Material immer noch flüssig, aber eigentlich unterhalb des Schmelzpunktes. Ja. Da hat es dann eine
glasartig.
Da hat es dann erstmal eine andere flüssige Struktur. Das ist immer noch eine Flüssigkeit. Und mit dieser Strukturänderung in der Flüssigkeit verbunden ist dann auch eine Änderung der Viskosität. Also das heißt, die Flüssigkeit wird dann irgendwie so ganz zäh und honigartig, sodass sich die Atome nicht mehr ordnen können, nicht mehr dieses Kristallgitter ausbilden können, sondern dass das dann eben ein Glas bildet. Und dieser Flüssig-Flüssig-Phasenübergang verbunden mit diesem Übergang in der Viskosität ist dann eben ja die Erklärung dafür, warum diese Phasenwechselmaterialien funktionieren.
Das sind wir wieder da, wo wir gerade waren. Ne? Gibt es die Sachen eigentlich schon in der Anwendung, aber warum die Materialien so gut geeignet sind, weiß man eigentlich gar nicht.
Und hat das ein bisschen auch mit einem Ding zu tun, was ich super faszinierend finde? Also du hattest ja von unterkühltem Glas gesprochen und es gibt den... Unterkühlte Flüssigkeit. Und es gibt ja den Prince Rupert's Drop, auf Deutsch habe ich nachgelesen, die Bologneser Träne. Sagt euch das auf Anhieb auch was?
Ja, ja, klar. Ja.
Also Glas, das man schmilzt und in Wasser tropfen lässt und dann hat man ja so ein bisschen kugelig und einen langen Schwanz. Und dieses Glas ist unheimlich fest. Also man kann mit dem Hammer auf diese Glaskugel draufschlagen. Gibt Videos, eindrucksvolle Videos, wo mit Pistolen oder Gewehren drauf geschossen wird und die Pistolenkugel zerschellt an dem Glas. Super hart. Aber wenn du dann mit einer Zange oder mit dem Finger den Schwanz abschnippst, explodiert förmlich das Glas zu Glasstaub. Weil da eben auch durch dieses superschnelle Abkühlen einfach Spannungen im Glas bleiben in dem Tropfen, die sich normalerweise eben beim langsamen Abkühlen ändern würden. Hat das irgendwie damit auch zu tun oder ist das ganz anderer Teil der Physik?
Ja, ne, also diese Glasbildung, das ist ja letztendlich ein metastabiler Zustand. Also man hat irgendwie die Flüssigkeit, kühlt die sehr schnell ab und friert damit diesen ungeordneten Zustand ein. Und wenn das energetisch vorteilhaft ist, dann gibt es da auch Alterungsprozesse oder Relaxationsprozesse, dass sich das dann ordnet. Und ich meine, wenn man jetzt Siliziumdioxid nimmt, das kann man auch ganz langsam abkühlen und das bildet sich trotzdem Glas. Wenn man das Gleiche mit einer Metallschmelze probiert, funktioniert das nicht. Das gibt dann metallische Gläser, die auch sehr stabile Eigenschaften haben. Das sind dann aber in der Regel keine einatomaren Sachen, sondern irgendwelche Mischungen von verschiedenen Atomsorten, die man dann eben besser oder die man nicht so schnell abkühlen muss, dass man das nicht mehr hinbekommt, sondern das ist dann realisierbar und dann kriegt man metallisches Glas und das hat dann auch bessere Eigenschaften als das kristalline Metall, ist dann härter oder so. Also diese Glasbildungsprozesse, die gucken wir uns mit unseren Methoden dann eben auch an.
Mhm. Nochmal zurück zum X-Fell, ne? Du hattest gerade gesagt, es gibt ja auf der Welt 5 solche Röntgenlaser.
Ja, im harten Röntgenbereich.
Im harten Röntgen. Mhm. Seid ihr immer in Hamburg oder warst du auch schon mal an anderen
Orten? Nee, ich war auch schon bei LCLS in Stanford und bei Swissfell in der Schweiz.
Also 3 von 5. Hat man da den Ehrgeiz, genau, irgendwie noch die Full House zu machen? Die restlichen auch?
Ja, das wäre ganz nett, ne?
Also bewirbt man sich eigentlich direkt auf einen Ort auch, weil die Möglichkeiten vielleicht da anders sind? Oder
ja, genau. Also die Instrumente ähneln sich häufig, aber nicht jede Anlage bietet genau die gleichen Möglichkeiten. Und das hängt dann ja auch von den Erfahrungen ab, die man gesammelt hat, wie die Sachen vor Ort funktionieren. Aber man schreibt dann spezifisch für ein Instrument bei einer Anlage einen Antrag und bewirbt sich da auf Messzeit. Und
wie viele Anträge hast du gerade noch im Rennen?
Im Moment glaube ich keinen.
Oh, okay.
Also ich muss mal gucken, wie das funktioniert mit dem Schreiben der Doktorarbeit. Also theoretisch hätten wir im März und im April eine. aber erstmal ist das wichtiger, dass ich meine Doktorarbeit zu Ende bringe. Da kann ich dann, wenn ich da noch nicht so weit bin, dann nicht mitfahren.
Aber ich habe gehört von dir, ihr macht ja, wenn ihr da schon mal seid, während so einer Messung macht man ja auch schon mal, guckt man sich nochmal andere Paper an, vielleicht findest du auch Zeit zum Schreiben deiner Dissertation. Du hast uns gerade erzählt, du hast noch ein kleines Erratum für ein älteres Paper noch schnell gemacht, während du bei so einer Messung am Röntgenlaser warst, oder?
Naja, das war ein... Also dieses Paper hing mit der Messzeit zusammen.
Okay.
Das hat ein Kollege von uns, der auch da an der Messzeit beteiligt war, der bei der Bundesanstalt für Materialforschung arbeitet, vor, ich glaube, 20 Jahren geschrieben. Das ist ein kleines Modell, um das, was wir untersucht haben, zu erklären. Und der hat ein uraltes Maple-Programm auf seinem Laptop. Und wir waren eben immer auf ihn angewiesen, dass er dann für uns die Berechnung macht. Und dann haben ein Masterstudent, Dominik, der mit dabei war, und ich uns während der Messzeit überlegt, weil wir da dann gerade nicht so viel zu tun hatten. Da hat die Anlage auch Probleme gemacht. Mussten wir warten, dass die Anlage wieder funktioniert. Versuchen wir das doch mal zu programmieren. Die paar Gleichungen, die da in dem Paper niedergeschrieben waren. Und dann haben wir festgestellt, dass die Resultate, die wir da rausbekommen haben, nicht ganz übereinstimmten mit dem, was in dem Paper aufgeschrieben war. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben, wo in den Gleichungen da der Fehler ist. Das hat sich dann rausgestellt, dass das ja wo auch immer der Fehler reingekommen ist, aber nur in den abgedruckten Gleichungen war, in dem Maple-Programm, was benutzt wurde für viele nachfolgende Veröffentlichungen, war der Fehler nicht drin. Das ist ein ist ärgerlich natürlich, aber ändert jetzt an den wissenschaftlichen Ergebnissen, die dann später rausgekommen sind, nichts. Aber dennoch macht man das ja so, wenn einem ein Fehler aufgefallen ist, dass man dann meldet eben man. Entsprechend das meldet und da was zu schreibt. Und das haben wir dann eben in diesem kleinen Erratum dann dargelegt und haben dann unsere beiden Programme dann auch bei GitHub veröffentlicht und haben das in diesem Erratum auch aufgeschrieben, dass dann auch andere das benutzen können.
Aber ich finde es schön, wie die sich die Wissenschaft selbst korrigiert eigentlich.
Das ist für mich so ein super schönes Beispiel, eigentlich eine vertrauensbildende Maßnahme in die Wissenschaft. Ja, wirklich. Also Fehler können halt passieren, aber sie werden dann eben transparent korrigiert. Und dann mit der Veröffentlichung auf GitHub, also ist ja neben der Korrektur auch noch ein echter Mehrwert geschaffen. Also eigentlich so ein bisschen fast 20 Jahre später nochmal ein nettes Update für das Paper.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen für Dominik und mich, die ja am Anfang der wissenschaftlichen Karriere stehen, dass wir dann das gefunden haben. Letztendlich ja auch durch Zufall. Aber ich meine, das ist ja auch Glück im Unglück gewesen, dass das jetzt keine Auswirkungen hatte. Nicht? Das, die Ergebnisse, die später veröffentlicht wurden, waren alle richtig. Nur irgendwo, vielleicht im Editionsprozess oder so, sind da diese zwei, drei kleinen Fehler reingekommen. Genau, aber klar, das gehört dazu, dass man das dann eben auch entsprechend anmerkt und veröffentlicht.
Ja. Ja, cool. Dann hast du jetzt ja noch eine Menge Daten auszuwerten, was wir so gehört haben.
Genau, ja.
Und der Plan bei dir ist auch der Wissenschaft noch was treu zu bleiben, wenn es geht, oder?
Ja, also das macht schon viel Spaß. Da mit diesen Methoden, die man eben nur an den Großforschungsanlagen zur Verfügung hat, da Experimente zu machen und eben auch ja doch zumindest mittelbar für den Alltag relevante Erkenntnisse zu gewinnen. Also ich meine, die direkte Anwendung ist jetzt dann vielleicht nicht ganz so offensichtlich, auch wenn man diese Phasenwechselmaterialien ja schon benutzt. Aber naja, eine Hoffnung wäre natürlich, wenn man das gut genug versteht, dass man dann Materialien bauen kann, die zum Beispiel noch schneller schalten, dass man dann eben noch schnellere Speicher bauen kann. Aber das sehe ich jetzt nicht unbedingt als meine Aufgabe, sondern eben erstmal zu verstehen, was passiert da. Ist das ein Prozess, der jetzt nur in diesen Materialien so passiert? Oder gibt es jetzt, wenn wir auf diese Flüssig-Flüssig-Phasenübergänge gucken, ist das ein Phänomen, was eben auch in anderen Materialien vorhanden ist? Da gibt es gute Hinweise, dass das in Silizium, Tellur oder auch in Wasser der Fall ist. Dass das also doch eher ein gängiges Phänomen ist, was aber eben schwer nur aufzuklären ist, weil man da eben diese wahnsinnig komplizierten Messanlagen für braucht. Anders kommt man da nicht ran.
Ja, also super spannend. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Genau, danke für die Zeit. Daumen sind gedrückt, dass es gut weitergeht. Und dann sind wir gespannt, was weiter passiert. Danke.
Tschüss.